Unser Thema am heutigen Ostersonntag: geht es an Ostern um österliche Gefühle? Als der Sabbat vergangen war, kauften Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes weißes Gewand an, und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe, da ist die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er für euch hingehen wird nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab. Denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Er ist wohl der berühmteste katholische Theologe, den es überhaupt je gab, Thomas von Aquin. Und er war gerade dabei, sein Werk zu schreiben, das ihn berühmt machen sollte, lange nach seinem Tod bis heute. Er hat ein dreibändiges Werk geschrieben und war im dritten Band dabei, das zu schreiben. Und dann feiert er am 6. Dezember, also es ist im Grunde der Nikolaustag, hat damals aber noch keine große Rolle gespielt, am 6. Dezember feiert er zu Ehren dieses Nikolaus eine Messe. Und nach dieser Messe passiert was Merkwürdiges. Thomas von Aquin schweigt, räumt sein Schreibgerät auf die Seite. Alle diese, es waren ja dann noch nicht feste Bücher, ja, sondern lauter solche entsprechende Blätter. Er räumt alles weg und schweigt. Und die Brüder im Kloster, die merken das, und zuerst im Kloster reagiert man nicht so schnell. Aber dann nach einiger Zeit sagen sie: Ja, warum schreibst du nicht mehr? Und Thomas von Aquin schweigt. Und er wird es eindringen: Du musst doch dein Werk vollenden. Es war damals klar, da wurde man oft nicht so alt. Er war 48 Jahre alt damals, war Zeit, wo man oft gestorben ist. Er hat gesagt: Du musst dein Werk fertig machen, ein großes Werk. Und Thomas von Aquin, es ist bekannt geworden als das Schweigen des Thomas, der schweigt. Und schließlich wird ein Bruder ein bisschen aufdringlich. Und dann sagt er zu ihm: Ich beschwöre dich bei dem lebendigen, allmächtigen Gott und bei der Treue zu unserem Orden und bei der Liebe, die du zu mir hast, dass du während meines Lebens niemand etwas von dem mitteilst, was ich dir jetzt sage. Alles, was ich geschrieben habe, scheint mir wie Stroh zu sein im Vergleich mit dem, was ich gesehen habe und was mir offenbart worden ist. Liebe Ostergemeinde, was hat dieser Thomas von Aquin offenbar bei jener Messe erlebt? Was hat er gesehen? Was ist ihm da begegnet, das ihn stumm gemacht hat? Es ist eine seltsame Beobachtung, dass die ganz tiefgehenden Erfahrungen unseres Lebens uns oft tatsächlich stumm machen. Dass man da nichts mehr sagen kann. Und dass die Gottesbegegnungen, wenn es wirklich eine Gottesbegegnung gibt, das ist nicht so ein Happy-Erlebnis in der Regel, wo man dann mit Halleluja durch die Gegend rennt. Wenn uns Gott wirklich begegnet im Leben, löst es ganz oft eine Betroffenheit aus. Sie sagten niemand etwas, sie fürchteten sich. Das ist der Schlusssatz dieser weltumstürzenden Sache, dass jemand von den Toten aufersteht. Sie gingen hinaus und flohen. Sie sind einfach weggerannt. Das ist das Ergebnis der Begegnung mit einem Engel. Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und ich frage sie, was hätten sie erwartet? Halleluja oder was? Was hätten wir gedacht, wie die reagieren müssen? Wir halten zunächst einmal fest an diesem Osterfest. Es geht nicht ums Halleluja, sondern da steht dreimal dieses Wort vom Entsetzen. Sie entsetzten sich. Sie flohen mit Entsetzen, Zittern und Entsetzen. Haben Sie manchmal auch schon gedacht, mir fehlt das richtige Gefühl an Ostern? Ich hab's irgendwie nicht. Es kann einem auch an Weihnachten so gehen, dass man denkt, ah, jetzt ist wieder Weihnachten, aber da ist im Gefühl nichts da. Man sehnt sich dann vielleicht zurück in so eine Kinderzeit, ja, wo da irgendein Gefühl war vor Ostern, vor Weihnachten, und das kann man irgendwie nicht mehr zurückholen. Oder vielleicht sagt jemand von uns, wenn ich einmal einen Engel erleben würde, wenn mir das einmal passieren würde, dass ich so ein Licht erlebe, einmal nur, dann wäre ich ein veränderter Mensch. Ja, vielleicht. Aber ob die Veränderung so wäre, wie man sich die aus dem Abstand vorstellt? Es ist mir ganz wichtig, es geht an Ostern nicht um unsere guten Gefühle. Geht es wirklich nicht drum. Und Sie müssen auch keine Ostergefühle produzieren. Manchmal denkt man, man müsste es irgendwie machen. Und ist mal wieder enttäuscht. Thomas von Aquin sagt, alles, was ich geschrieben habe, und liebe Leute, das hat die katholische Kirche total geprägt. Das ist das wichtigste Werk der katholischen Kirche bis heute. Alles, was ich geschrieben habe, ist mir wie Stroh. Das heißt, es ist für ihn nichts wert. Das ist das, er hat die Begegnung mit Gott, die hat er offenbar gehabt, eine Begegnung mit Gott, die hat er so nicht geplant. Die kann man nicht planen. Das kann plötzlich geschehen, das könnte sein, dass heute Morgen jemand hier sitzt, der nicht gedacht hat, dass ihm heute was begegnet. Aber du sitzt da und plötzlich ist es irgendetwas, das wirft dich irgendwie um. Und du weißt, jetzt ändert sich in meinem Leben was. Aber dieser Thomas von Aquin hat nicht drüber geredet, erst als ein Bruder ihm keine Ruhe gelassen hat, da hat er dann schließlich reagiert und hat was gesagt, aber er hat nicht gesagt, was genau war. Wenn du dir heute Morgen ganz unösterlich vorkommst, so ganz und gar nicht im Halleluja-Modus, produziere keine Gefühle. Es wird sowieso nicht das Echte sein, sondern gönne dir das Schweigen oder halte das Schweigen aus. Sie sagte niemand etwas. Natürlich haben sie was gesagt, aber erst hinter verschlossenen Türen, nicht öffentlich in Jerusalem. Und die Männer haben ihnen auch nicht zur Osterfreude geholfen, weil die haben gar nichts geglaubt. Die haben gesagt, Quatsch, die Frauen haben mal wieder, naja, wie das so ist bei Frauen, gell? So haben die Männer gesagt. Ist nicht fair, aber sie haben so gesagt. Das Ostergeheimnis ist im Grunde, dass Jesus lebt, und wenn du die Osterfreude suchst, dann erspart dir nicht dieses Stück Wegs, das er im Grunde für dich braucht. Ich wollte Ihnen einen kleinen Vorschlag machen. Vielleicht setzen Sie sich heute oder morgen mal an einen stillen Platz hin. Und dann machen Sie das, schließen die Augen und Sie stellen sich vor, Sie gehen nach Jerusalem. Sie stellen sich vor, Sie sind eine dieser Frauen, die am Abend diese Salböle gekauft haben, als der Sabbat beendet war. Und jetzt ist es ganz früher Morgen, es ist noch keine Sonne da, es ist kaum hell geworden. Und dann stehst du auf, richtest dich, wäschst dich, nimmst dieses Salbgefäß, gehst ganz leise und still zum Haus raus durch die Straßen Jerusalems, da ist alles auch noch still. Und da kommen aus anderen Häusern zwei weitere Frauen, schließen sich dir an, ihr grüßt euch kurz und dann geht ihr weiter. Es ist kalt. Du schlägst den Mantel um dich rum. Und du denkst zurück, die Erinnerungen steigen hoch. die Brutalität der Soldaten, die Nägel durch die Arme, durch die Beine, das Blut. Es steigt alles in dir hoch, die Erinnerung, das Aufrichten des Kreuzes und dieser stille Jesus, der da hängt und nur einen Satz sagt: Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und du hörst die Vögel und du wunderst dich, dass sie an diesem Morgen singen. Wirst du je wieder singen, nach dem, was du erlebt hast? Du hältst das Salbgefäß fest in deinen Händen und du denkst, das ist das Letzte, was ich jetzt noch tun kann. Und dann siehst du die Bilder vor dir, wie du den toten, geschundenen Leichnam vom Kreuz abgelöst hast. Nur du warst noch da und die zwei Frauen, die anderen und der Josef, der euch geholfen hat, Josef und Arimathea. Und du siehst diesen Körper vor dir, tot, kaputt gemacht. Und du denkst, eigentlich hätte doch Gott was tun müssen. Aber er hat nichts getan. Er hat nicht eingegriffen. Du verstehst Gott nicht. Und du sagst, Gott, ich werde dich nie verstehen. Und währenddessen kommt ihr durchs Tal Kidron durch, steigt auf der anderen Seite nach oben und plötzlich sagt die Maria neben dir: Wer wälzt uns eigentlich den Stein weg? Und du denkst, ja, wer wälzt uns den Stein weg? Und da kommt ihr um die Ecke zu dieser Felswand, wo die Gräber eingehauen sind in den Felsen rein. Und ihr seht dieses Grab und seht, der Stein ist weg. Der Stein ist weg. Du kommst näher, du zögerst, aber dann der Schritt in dieses Grab rein und dann mit einem Blick die Leinwand liegt zusammengefaltet, diese Einbuchtung, wo der Leichnam lag, ist leer. Und dann irgendwann packt dich das Entsetzen. Denn da ist plötzlich ein Licht da. Ein Licht ist eine Gestalt, sind es zwei. Du schlägst den Mantel vor die Augen und dann hörst du nur noch diese Stimme: Er ist nicht hier, er ist weg, er ist auferstanden. Sag's den Jüngern. Und dann rennst du los. Du rennst los, es ist was über dich gekommen, du kannst es nicht erklären. Du rennst den ganzen Weg zurück bis in die Stadt hinein, da sind einzelne Leute jetzt wach, die sehen dir nach, die Sonne ist aufgegangen, du merkst es alles nicht, aber du rennst zu diesem Haus, du hämmerst gegen die Tür und schließlich schließt der Petrus die Tür auf und du sagst, er ist weg. Vielleicht versuchst du mal, dich selber reinzuversetzen in diesen Weg. Es ist der Osterweg. Ich glaube, niemand kann sich diesen Weg ersparen, der ernsthaft Jesus, dem Auferstandenen, begegnen will. Es ist ein Weg, auf dem er die Stille aushalten muss und das Schweigen und den Schmerz. Was hatten die Frauen für eine Chance? Sie hatten nur eine Chance. Sie konnten ihre Treue leben. Sie haben gesagt, das Letzte, was ich noch tun kann, das tue ich. Und auf diesem Weg geschieht diese Begegnung. Ich weiß nicht, was in ihnen hochsteigen wird, wenn sie sich in der Stille mal auf diesen Weg machen. Ich bin überzeugt, wer sich mit Jesus auf diesen Weg macht, da passiert innen drin was. Und dann wird Jesus selber anfangen zu reden. Das ist das Geheimnis, als der Auferstandene wird er selber anfangen zu reden. Ich habe Ihnen vor einigen Wochen ein Bild gezeigt. Es sind diese 21 koptischen Christen, die geköpft wurden. Und jetzt geht seit einiger Zeit etwas durch die arabische Welt. Ich vermute, niemand von uns hat das Video mit der Köpfung, Enthauptung angesehen. Aber dieses Video ist durch die arabische Welt gegangen. Und dort haben es unzählige angeschaut. Vielleicht hat es jemand von uns auch angeschaut. Ich versuche sowas nicht zu finden im Internet. Aber das, was jetzt durch die Welt geht, ist was anderes. Nichts Sensationelles. Es ist nur ein Video von einem Interview. Interviewt wurde der Bruder dieser beiden, dieses Bishoy Astafanus Kamel, Somaila Astafanus Kamel. Der Bruder dieser beiden wurde interviewt in einem Fernsehsender. Und sehen Sie, das ist das, was eigentlich unfassbar ist. Dieser Bruder sagt, Bishoy Kamel, so heißt er, der sagt: Ich danke der ISIS. Sie haben in dem Video der Ermordung die Glaubenszeugnisse belassen. Ich danke der ISIS. In diesem Video wird offenbar hörbar und sichtbar, wie diese Menschen, die da sterben, geköpft werden, wie die vorher laut den Namen Jesus anrufen. Und dieser Bishoy Kamel sagt: Das hat meinen Glauben gestärkt. Es hat meinen Glauben gestärkt. Er sagt, seit der römischen Zeit haben Christen immer als Märtyrer gelitten und haben gelernt, mit allem umzugehen. Das macht uns nur strenger in unserem Glauben, weil die Bibel uns sagt, dass wir unsere Feinde lieben sollen und die, die uns wehtun, die sollen wir segnen. Da muss man schon irgendwie den Atem anhalten, nicht? Und wissen Sie, was mich besonders bewegt hat? Er wurde dann gefragt, ob er ISIS vergeben könne. Und da hat er gesagt, seine Mutter sei gefragt worden, was sie machen würde, wenn sie einem dieser Männer begegnen würde, die ihre Söhne getötet hätten. Und dann sagt und erzählt dieser Bishoy Kamel, ich habe es zuerst hier auf Englisch, aber dann doch gleich als deutsche Übersetzung, er sagt: Meine Mutter, eine Frau ohne Schulbildung im Alter von über 60 Jahren, sagte, sie würde ihn, also diesen Mörder ihrer zwei Söhne, bitten, ihr Haus zu betreten, und sie würde Gott bitten, dass er seine Augen öffnen möge, denn er sei die Ursache, dass ihr Sohn das Königreich des Himmels betreten habe. Ja, den ins Haus bitten, der ihre Söhne getötet hat. Vielleicht müsste man diese Familie für den Friedensnobelpreis vorschlagen, nicht? Keine Politiker, sondern diese Familie. Es ist für uns wahrscheinlich unweit, weit weg. Aber eigentlich kann man da nur die Hand auf den Mund legen, so wie das Hiob gemacht hat. Warum hat Gott es nicht verhindert? Diese Frage bleibt. Aber könnte es sein, dass im 21. Jahrhundert durch solch ein Video, ohne dass das die, die das gemacht haben, je gewollt hätten, nicht, die Auferstehungsbotschaft durch die arabische Welt geht? Und dass unzählige Muslime spüren, da ist wirklich eine Kraft in diesem Jesus, die stärker ist als der Hass, stärker ist als der Tod? Könnte es sein, dass es wirklich Ostern wird, ganz gegen alle Gefühle? Und sehen Sie, dann geht es mir so, wenn ich das jetzt gelesen habe, dieses Interview, da spüre ich was von dem, was dieser Bishoy im Interview gesagt hat. Er hat gesagt, wir sind nicht verzweifelt, wir sind stolz.